Mit Wirkung, der Podcast zur Bundesratspräsidentschaft Thüringens.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Mit Wirkung, dem Podcast zur Bundesratspräsidentschaft Thüringens. Mein Name ist Rebecca Bück und ich werde als eine von drei Hosts, namentlich Elena Rinas, Marina Pfeiffer und Rebecca Bück, durch diesen Podcast führen. Zu Beginn möchte ich aber erstmal die Frage klären, warum es diesen Podcast gibt und was wir damit erreichen wollen. Es handelt sich hier um ein Projekt der Thüringer Staatskanzlei und dem Campus Radio Jena als technischem Dienstleister. Falls es Ihnen noch kein Begriff ist, das Campus Radio Jena ist das gemeinsame studentische Radio der Friedrich-Schiller-Universität Jena und der Ernst-Abbe-Hochschule Jena. Studierende beider Hochschulen produzieren hier ehrenamtlich ein tägliches Radioprogramm rund um Studierendenleben. Die Thüringer Staatskanzlei ist die Regierungszentrale des Freistaats Thüringen. Hier wird die Politik des Landes und die Arbeit der Ministerien koordiniert. Die Staatskanzlei vertritt auch die Interessen des Freistaats im Bundesrat. Und um den soll es in diesem Podcast gehen. Der amtierende Bundesratspräsident ist nämlich aktuell der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow. Wir wollen mit diesem Podcast seine Bundesratspräsidentschaft begleiten, über die Inhalte und das Amt informieren und dabei auch den ein oder anderen Blick hinter die politischen Kulissen geben. Zunächst wollen wir erklären, was der Bundesrat überhaupt ist.
Mit Wirkung erklärt.
Dafür haben wir uns Dr. Sven Leunig zur Hilfe geholt. Herr Leunig ist Dozent am Institut für Politikwissenschaft der Friedrich-Schiller-Universität Jena und ist so etwas wie ein Bundesratsexperte. Den Bundesrat beschreibt er so.
Ich bezeichne den Bundesrat immer gern als das föderale Bundesorgan unseres Regierungssystems. Er ist jedenfalls formal gesehen keine zweite Kammer des Parlaments, wie das Politiker ja gern mal so formulieren. Bundestag und Bundesrat sind nicht zwei Kammern eines gemeinsamen Parlaments, anders etwa als Repräsentantenhaus und Senat in den USA. Gleichwohl nimmt der Bundesrat eine ganz ähnliche Rolle im politischen System Deutschlands ein, wie diese beiden zweiten Kammern. Deswegen wird häufig davon gesprochen, dass er eine de facto oder quasi zweite Kammer ist. Dessen Aufgabe ist es vornehmlich, im Rahmen der Gesetzgebung auf Bundesebene die Ansichten der Landesregierung einzubringen. Seine Aufgabe ist es, wie die anderer zweiter Kammern, die Gesetzesvorlagen und Beschlüsse des Bundestages einem zweiten nüchternen Blick, wie es Montesquieu mal formuliert hat, zu unterziehen.
Mit Wirkung erklärt.
Für die erste Folge von diesem Podcast haben wir ausführlich mit dem neuen Bundesratspräsidenten Bodo Ramelow über sein neues Amt, seine Pläne und Wünsche und seine Erwartungen gesprochen. Als erstes habe ich ihn aber natürlich gefragt, wie fühlt es sich an, neuer Bundesratspräsident zu sein?
Es ist, im Nachhinein kann ich das gerne zugeben, der letzte Freitag war für mich, also der Freitag, an dem ich meine Antrittsrede gehalten habe, das war einer der wenigen Tage, den ich erinnere, wo ich mal wieder richtig Lampenfieber hatte. Also vieles von dem, was ich mache, ich bin jetzt 7 Jahre im Amt, vieles davon ist Routine und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von denen ich immer sehr gut vorbereitet werde, kennen eine Macke von mir. Ich weigere mich, Reden vorzulesen. Und ich rede in der Regel über die Themen, die anstehen und meine Redenschreiberinnen und Redenschreiber haben aufgehört, daran zu verzweifeln. Sie schreiben mir jeweils eine Rede und ich lese die kurz bevor ich ans Rednerpult gehe und rezipiere aber aus dem, was ich gelesen habe. Aber am Freitag bei meiner Antrittsrede, da habe ich Blatt für Blatt vorgetragen und auch wirklich vorgelesen, weil ich mit den Worten auch so sicher sein wollte, dass ich nicht über andere Dinge noch anfange zu reden. Dazu kann man gerne als Redner neigen, dass man noch einen Ausflug gedanklich zwischendurch macht. Das konnte ich mir aber an diesem Freitag überhaupt nicht erlauben. Also insoweit Lampenfieber und danach die Kenntnisnahme, dass ich tatsächlich jetzt die Bundesrepublik Deutschland vertrete und wenige Tage später das erste Mal schon in der Staatsmaschine mit dem Bundespräsidenten zusammen nach Karlsruhe unterwegs bin. Auf dem Weg dahin habe ich die Ehre, die dänische Königin begrüßen zu dürfen und dort passiert dann was ganz Neues für mich, nämlich mir ein Smoking vorher besorgen zu müssen. Ich hatte mein ganzes Leben noch nie ein Smoking und ich habe über die Frage Smoking noch nie nachgedacht und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen mir aber, dass das königliche Protokoll Wert darauf liegt, dass die Gäste ein Smoking haben.
Okay, das heißt, Sie würden sagen, Sie hatten einen guten Einstand?
Der Einstand war sehr positiv. Ich habe ja erlebt, wie aufmerksam meine Kolleginnen und Kollegen waren. Und ich habe als Rückmeldung bekommen, dass man sehr einverstanden war, auch über die Art und Weise, wie ich das Wort ergriffen habe. Also was ich auch an Botschaften damit verbunden habe, weil ich habe natürlich aus der Perspektive der neuen Bundesländer nochmal das aufgegriffen, was mein Kollege Rainer Haseloff in seiner Amtszeit das Jahr vorher an Themen hatte. Und da wird es wenig verwundern, dass ich einerseits Kollegen Haseloff gedankt habe für die Arbeit, die er als Bundesratspräsident stemmen musste, Ausnahmesituationen, Corona, Bundesratssitzungen, die auf einmal unter Bedingungen stattfinden mussten, wie wir sie uns noch nicht einmal im kühnsten Traum vorstellen konnten, Milliardensummen an Hilfsgeldern, die bewegt werden mussten und das Ganze unter Pandemiebedingungen.
Soweit also mal die ersten Eindrücke des neuen Bundesratspräsidenten Bodo Ramelow. Im Vorlauf der Folge haben wir eine Straßenumfrage in Jena gemacht, um herauszufinden, was denn die Thüringerinnen und Thüringer eigentlich über dieses Amt wissen.
Hast du schon mal etwas vom Bundesrat gehört?
Ja.
Ja.
Ja, habe ich.
Ja.
Ja.
Ich kenne das Wort, aber ich glaube, ich würde es auch mit dem Bundestag nicht so richtig differenzieren können.
Ja.
Ja, gehört auf jeden Fall, aber was der so genau macht, das weiß ich nicht.
Schon, ja.
Ja, habe ich.
Ja, also gehört habe ich auf jeden Fall schon mal was davon.
Weißt du, was der Bundesrat ist?
Leider nicht, nein.
Nein.
Grob, ja.
Sehr grob.
Ja, es ist ein Gremium.
Das ist ein Organ im politischen System Deutschlands.
Ich glaube, ja.
Ich denke schon, ja.
Weißt du, wer der oder die derzeitige Bundesratspräsidentin ist?
Nee.
Keine Ahnung.
Nee.
Auch nicht.
Nee.
Nee. Nee, keine Ahnung.
Nein, das weiß ich nicht.
Nee.
Derzeitig nicht, aber demnächst ist Thüringen dran.
Das ist der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow.
Ja, Bodo. Bodo Ramelow aus Thüringen.
Sie lächeln. Was denken Sie dazu?
Naja, das ist aber erwartbar. Also weil die Schwierigkeit, dass viele Menschen, die in unserem Land leben, grob Politik erklärt im Kopf so wahrnehmen, Bundestag und Bundesregierung. Und die Landesregierungen nimmt man lokal wahr. Vielleicht noch, dass man weiß, wer die oder der Ministerpräsident ist. Ich habe mal so eine lustige Begebenheit gehabt bei Sonne, Mond, Sterne, dem großen Festival. Lauter junge Leute, Tausende. Und ich habe das eröffnet und war bei der Eröffnung dabei. Und ich merkte, wie die jungen Leute alle nur irritiert waren, weil vor mir und hinter mir Personenschutz zu sehen war und natürlich irgendwie schwarze Limousinen. Und die einhellige Meinung schwankte, ob ich der Bundeskanzler sei oder der Bundespräsident. Die Thüringer haben gesagt, nein, nein, das ist der Thüringer Ministerpräsident. Aber was das ist, konnten die anderen wieder gar nicht zuordnen. Deswegen wundern mich die Antworten nicht.
Glauben Sie, dass Sie durch diese Bundesratspräsidentschaft den Bundesrat bekannter machen können?
Ich glaube, dass vielleicht der ein oder andere aus Thüringen jetzt darüber nachdenkt, warum denn diese Position auf einmal eine besondere ist. Das Witzige ist, dass es so eine Debatte darüber gibt, ob ich das zweithöchste Staatsamt oder das vierthöchste Staatsamt habe. Das ist eine Frage der Zählung. Und wenn Sie im Bundestag fragen, also die Bundestagsverwaltung, dann ist es das vierthöchste. Wenn Sie in der Bundesratsverwaltung fragen, dann ist das zweithöchste. Weil die Frage ist, zählt man den Bundestagspräsident und die Bundeskanzlerin, den Bundeskanzler? Zählt man die gleichrangig oder zählt man die in der Kaskade untereinander? Eins ist klar, ich bin der Vertreter, als Bundesratspräsident bin ich der Stellvertreter des Bundespräsidenten.
Ich weiß, das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir gestellt habe.
Die braucht man nicht beantworten, weil es sind gleichrangige Verfassungsorgane. Und das macht nur deutlich, dass unser Staatswesen funktionsfähig ist, selbst in kritischsten Situationen. Und warum ich eigentlich sehr gerne im Föderalstaat lebe, also in einem Staat, der nicht ein monokausales Politikgeschäft hat. Also eine Zentralregierung und ein Zentralparlament regelt für mehr als 83 Millionen Menschen alles, was geregelt werden muss. Nein, wir haben es anders organisiert. Es muss möglichst viel ganz unten geregelt werden.
Also auf die Funktionsweisen kommen wir nochmal mit dem Dozenten zu sprechen. Das heißt, Sie müssen gar nicht so genau erklären, was Sie macht. Deswegen würde ich jetzt nochmal so auf Ihre Arbeit zu sprechen kommen.
Weil das versteht kaum jemand. Ja. Wenn man mal Gast ist im Bundesrat, da gehen Rednerinnen und Redner nach vorne. Und es rührt sich keine Hand. Also das ist schon etwas Besonderes, dass im Bundesrat nach den Redebeiträgen nicht applaudiert wird. Ansonsten ist das ritualisiert, weil es sind Gleiche unter Gleichen. Und da gibt es keine politischen Strömungen und keine politischen Zuwendungen, dass man sagt, na, dem habe ich es aber jetzt mal gegeben. Sondern es geht immer nur um die Sache und um das Thema. Und dann muss man gucken, dass man Mehrheiten findet. Und deswegen kann auch ein Linker, das ist ja die Besonderheit, ein Linker, der quasi ein Unikat ist. Ich sitze ja alleine als Linker dort. Und es gibt einen grünen Kollegen. Alles andere sind entweder SPD oder CDU, CSU-Kollegen. Deswegen kann ein Linker genauso gleichberechtigt wie der eine Grüne auf einmal Tagesordnungspunkte auch beeinflussen, weil es um die Sache geht. Und in der Sache habe ich auch mehrfach in den 7 Jahren auch Anträge gestellt, die am Ende eine Mehrheit gekriegt haben oder sogar Anträge von der Tagesordnung genommen, weil die Große Koalition sich nicht einigen konnte und sich keiner von denen getraut hat, den Antrag auf Absetzung zu stellen.
Wir haben ja schon gelernt, der Bundesrat hat seine Eigenheiten und funktioniert ganz anders als der Bundestag. Deswegen die Frage an unseren Experten Dr. Leunig: Spielt Parteipolitik in der Funktionsweise des Bundesrats also eine Rolle oder nicht?
Mit Wirkung erklärt.
Ja, also Parteipolitik spielt natürlich auch im Bundesrat eine Rolle. Die Minister und Ministerpräsidenten sind ja in aller Regel Mitglieder von Parteien und vertreten die Positionen in der Politik. Das führt dazu, dass auch Länder wie Thüringen mit einem linken Ministerpräsidenten heute sehr viel leichter eigene Positionen durchsetzen können, als dies vor vielleicht 10 oder 15 Jahren noch der Fall gewesen war, weil diese Frontstellungen eben nicht mehr aufgebaut werden können. Aufgrund der parteipolitisch sehr gemischten Landesregierung ist es nun durchaus denkbar, dass auch Länder wie Thüringen eigene Initiativen einbringen und eine Mehrheit für diese erlangen können, wenn sie sie nicht gerade parteipolitisch, sondern mit spezifischen Interessen mehrerer Länder begründen.
Wir sehen, Parteipolitik ist also nicht unwesentlich. Hat das dann auch Auswirkungen für die Wahl zum Bundesratspräsidenten? Wobei, wie wird man das eigentlich?
Mit Wirkung erklärt.
Die Bundesratspräsidentschaft wird nach Artikel 52 Absatz 1 Grundgesetz auf 1 Jahr gewählt, beginnend jeweils am 1. November eines Jahres. Allerdings ist die Wahl nur formeller in Natur, denn es steht seit 1950 immer schon im Vorhinein fest, wer jeweils Präsident wird. In einem bestimmten Turnus, der mit dem Ministerpräsidenten des bevölkerungsreichsten Bundeslandes, also Nordrhein-Westfalen, beginnt.
Mit Wirkung erklärt.
Symbolisch geschieht das mit der Übergabe eines Staffelstabs. Wie lief denn die Staffelstabübergabe, Herr Ramelow?
Die war verstolpert, weil Rainer Haseloff war so aufgeregt an dem Tag. Also ich habe ihn selten mal so aufgeregt erlebt. Das hat aber weniger was mit mir zu tun als tatsächlich Umstände, die was in seinem Land gerade waren. Und er vergaß mir den Staffelstab zu geben und dann hat er mir rübergereicht. Also wir haben eigentlich einen extrem guten Draht zusammen. Wir sind nicht nur gute Nachbarn, sondern wir flachsen auch häufig.
Na, das klingt doch gut. Und jetzt für Ihre Bundesratspräsidentschaft haben Sie sich ja das Thema Zusammenwachsen gesucht. Was stellen Sie sich vor? Was sind Ihre Hoffnungen und Wünsche dabei?
Das Wortspiel Zusammenwachsen ist sogar weit mehr. Das heißt Zusammenwachsen zum Zusammenwachsen. Das heißt, meine Botschaft, die ich auch versucht habe, sehr auszuargumentieren, war, wenn wir alle Regionen Deutschlands und alle Bundesländer, aber auch in den Bundesländern die unterschiedlichen Regionen in den Blick nehmen, haben wir unterschiedliche Perspektiven und wir haben auch unterschiedliche Stärken und auch Schwächen. Und da muss man aber sagen, es gibt das Thema Ost-West, das ist das Generalthema, bei dem dann viele in Westdeutschland sagen, das Thema gibt es nicht. Also beschließt eine Mehrheit unseres Volkes, weil sie in ihrer Lebenswirklichkeit davon nicht konfrontiert sind, dass es das Thema eigentlich gar nicht gibt und wundern sich dann, dass aus den neuen Ländern immer wieder Wortmeldungen kommen, die sagen, Moment mal, da gibt es noch ein paar Probleme, die müssen vielleicht gelöst werden. Und ich habe es versucht umzudrehen, gar nicht über Probleme zu reden, sondern über das Gute. Längeres gemeinsames Lernen, Poliklinik und Polytechnik, das sind Themen, die in der DDR praktiziert worden sind, wenn man sich das Bildungssystem anguckt. Wenn man jetzt die ideologische Überfrachtung der DDR wegnimmt, dann stellt man auf einmal fest, dass das Bildungssystem der DDR Pate gestanden hat für das Bildungssystem in Finnland. Das heißt, die Finnen haben sich das DDR-Schulsystem angeguckt und haben daraus ein neues entstehen lassen. Und die Bundesrepublik, also die Bundesrepublik, aus der ich komme, das alte Westdeutschland, hat sein gegliedertes Schulsystem, das so 100 Jahre rückwärts sich orientiert. Das haben sie einfach exportiert in die DDR. Das haben die DDR-Bürger überhaupt nicht verstanden, warum man jetzt wieder nach der Klasse 4 teilt. Warum man nicht 8 Jahre zusammen Schule erlebt und dann die Spezialisierung in Abiturklassen Fachklassen, Spezialklassen oder Berufsausbildung. Die DDR kannte sogar kombinierte Abitur- und Berufsausbildungssysteme. Jetzt sind wir wieder dabei in Thüringen und verbinden das wieder. Wir haben auch die duale Hochschule jetzt zur allgemeinen Hochschule wieder gemacht. Also wir haben den beruflichen Teil wieder reingeholt. Und solche Themen der Bildungsreform könnten wir in der Bundesrepublik insgesamt thematisieren. Also ich meine nicht die Ideologie, ich meine die Systematisierung. Naja, weil das immer in den letzten 20 Jahren immer abgetan worden ist. Der will zurück zur DDR-Schule, naja, das ist ja bei dem Parteibuch klar. Und da sage ich immer, nee, ich will zu einem Lernprozess, bei dem soziales Lernen mit dem Wissensvermittlungsprozess ineinander geht.
Würden Sie sagen, dass Sie persönlich als Westdeutsche in Ostdeutschland eine besondere Rolle oder Chance vielleicht auch haben, dieses Zusammenwachsen möglich zu machen?
Ich habe mal die Erfahrung gesammelt, da rief aus München ein Redakteur der Süddeutschen Zeitung an, um mich zu interviewen über den Stand der deutschen Einheit. Das ist 20 Jahre her oder 15 Jahre her. Und dem hatte man gesagt, er solle unbedingt mit mir reden, weil ich könne es gut erklären. Und dann habe ich ihm das erklärt anhand von Sprache oder von Ritualen, die sich weitergeben, weil jetzt junge Leute das erleben, die keinen Tag in der DDR gelebt haben. Und am nächsten Tag stand in der Süddeutschen Zeitung, wie der ostdeutsche Ramelow uns erklärt hat. Weil ich habe es offenkundig so gut erklärt, dass der Redakteur in München der festen Überzeugung war, ich muss Ostdeutscher sein. Und alles lachte darüber, weil die in Berlin haben ihm meine Nummer gegeben, weil ich offenkundig die Fähigkeit habe, beide Seiten zu durchdenken. Also aus beiden Lebenswelten sozusagen auch Ableitungen treffen zu können, es vergleichen zu können. Und das scheint mir meine Stärke zu sein, dass ich auch übersetzen kann. Ich habe keinen Tag in der DDR gelebt. Ich habe nie erlebt, wie brutal dieser Staatsapparat sein konnte. Ich habe nie erlebt, wie man Denken angepasst hat, um es mal freundlich zu umschreiben, wie Christen benachteiligt worden sind. Das habe ich alles nicht erlebt. Das muss ich mir immer erzählen lassen, damit ich weiß, dass man diesen Teil der ideologischen Indoktrinierung nie vergessen darf.
Ist auf jeden Fall ein sehr spannendes und wichtiges Projekt, Ihr Leitmotto. Mit dem Amt des Bundesratspräsidenten kommen natürlich auch einige neue Aufgaben auf Sie zu. Worauf freuen Sie sich besonders?
Es ist ja ein Repräsentationsamt und die einzige Macht, die man bei diesem Amt hat, ist die Macht des Wortes. Und ich will mich bemühen, dort, wo ich Gelegenheiten habe, über unterschiedliche Perspektiven zu reden. Also Ost-West haben wir eben gerade besprochen, aber es geht auch um Jung-Alt. Es geht um Oben und Unten. Es geht um Stadt und Land. Also wir stehen vor riesigen Brüchen in dieser Gesellschaft. Unsere Stärke ist das Wissen der Menschen in unserem Land. Und wenn wir jetzt schaffen, dieses Wissen zu aktivieren und nicht die Menschen zu ängstigen. Und das ist das, worüber ich reden will. Also ich will zum Beispiel sagen, Stadt und Land. Die Frage, bekämpfe ich das Auto? Wenn ich mit den jungen Leuten von Fridays for Future debattiere, sagen die das mit dem Auto, das geht so nicht weiter. Und ich sage, ihr habt recht, aber wenn ihr den Menschen sagt, ihr müsst euer Auto abgeben und wir sagen ihnen nicht, welche Alternative es gibt und die spüren die Alternative nicht, dann geht das schief. Und dann hören die auch den Fridays for Future nicht zu oder die hören den Politikern nicht zu. Und diese Schwierigkeit, dass man die Sorgen der Menschen sehen muss, wenn ich vom Dorf her denke, brauche ich eine Mobilitätsgarantie, die ich den Menschen auch nicht nur verspreche, sondern auch umsetze. Und deswegen glaube ich, wir müssen auch darüber reden, dass wir nicht den Menschen Angst machen. Also Klimawandel wird immer dargestellt als die finale Katastrophe des Lebens. Und jeder, der mit Angst getrieben dann Handlungen organisieren soll, wird eher versuchen, das auszublenden.
Sie haben ja auch in Ihrer Antrittsrede das als Herkules-Aufgabe betitelt. Wie planen Sie, Impulse für sowas zu geben? Also Sie haben gesagt über das Wort, aber wie konkret, durch Reden im Bundesrat oder planen Sie durch Reisen?
Nein, im Bundesrat stehen ja die Themen sowieso an. Das heißt, einige der Themen werden wir jetzt so versuchen zusammenzubündeln, dass wir sie zu relevanten Themen im Bundesrat machen. Das ist aber ganz normal. Also da schauen wir auch, dass die Landesregierung, an denen meine Partei mit beteiligt ist, auch schaut, ob wir zu bestimmten Themen auch nochmal gemeinsame Impulse jetzt reingeben, damit man von dort aus eine Debattenkultur nochmal stärker hinbekommt. Ich kann mir erlauben, auf Veranstaltungen, zu denen ich eingeladen werde, oder Fernseh- oder Rundfunk- oder Medienkommunikation über solche Themen auch nutzen zu können.
Und Sie haben es gerade schon angesprochen, Ihre Landesregierung. Bedeutet jetzt das Amt als Bundesratspräsident, dass Sie weniger Zeit für Thüringen haben? Oder was bedeutet das generell für Thüringen?
Das bedeutet erstmal nur, dass nach unserer Geschäftsordnung Aufgaben mehr verteilt werden. Also Mein Stellvertreter als Ministerpräsident ist Georg Mayer, unser Innenminister. Der übernimmt jetzt schon die Termine, die ich im Bund wahrnehmen muss. Zum Beispiel Volkstrauertag oder 9. November, Reichspogromnacht, aber eben auch Tag des Mauerfalls. Also es ist ja einer der deutschesten Tage. Ich sage immer, der 9. November ist der deutscheste aller Tage, weil du unsere gesamte Brüche aller unserer geschichtlichen Entwicklungen an diesem 9. November festmachen kannst. Und diese Termine, die ich üblicherweise in Thüringen als Ministerpräsident wahrnehme, übernimmt jetzt der stellvertretende Ministerpräsident, weil der Bundesratspräsident diese dann auf der Bundesebene wahrnimmt.
Das heißt, Sie würden sagen, diese Ämter sind gut miteinander vereinbar. Es wird jetzt nicht in Thüringen dann quasi an Bodo Ramelow mangeln?
Es ist ja so, eher, dass wir damit sogar einen Vorteil haben, weil bestimmte Reisen kann ich auch unter dem Aspekt Thüringer Interessen bündeln und kann damit auch zum Beispiel im Begleitprogramm Thüringerinnen, Thüringer Unternehmen, Künstler, Wissenschaftler, Kulturschaffende mit auf Reise nehmen. Und natürlich wird das ja festgemacht an unserem Bundesland, weil 16 Bundesländer und der Bundesratspräsident ist immer ein Gleicher untergleichen. Das heißt, alle anderen Kollegen nutzen dieses Schaufenster genauso und ich werde es aktiv für Thüringen nutzen. Und ich möchte, dass man natürlich eine nachhaltige Wirkung bei uns hat. Und am Ende wird es ja sich in dem Tag der Deutschen Einheit widerspiegeln, den wir ja dann in Erfurt für ganz Deutschland ausrichten. Wenn wir es schaffen, Deutschland als Ganzes in den Blick zu nehmen und aus den Perspektiven keine Region zu vergessen, zu vernachlässigen oder sich abgehängt fühlend, sich sogar zu schwächen. Wenn wir das umdrehen, im Sinne von, wir wollen alle Regionen stärken. Deswegen habe ich in meiner Antrittsrede auch von der Mobilitätsgarantie geredet. Ich habe aber auch von der Kindergrundsicherung geredet, weil ich der Meinung bin, es ist einfach nicht mehr zeitgerecht, dass wir für Kinder nur Hilfsmaßnahmen und Unterstützungsmaßnahmen haben, die eher die Einkommensschwächeren generieren müssen, indem sie Anträge stellen, nachweisen, dass sie auch einkommensschwächer sind und. Ich finde das alles nicht gut. Ich glaube, es ist besser, wir würden das alles zusammenpacken. Das Teilhabe- und Familienunterstützungspaket ist so, dass alleine die Verwaltung des Teilhabepakets fast so viel Geld verbraucht, wie das, was bei den Kindern ankommt. Dann kann ich es auch gleich anders machen. Deswegen plädiere ich ganz klar für eine Kindergrundsicherung, in die wir möglichst so viel Geld zusammenfassen aus den ganzen Sozialtransfers und darüber hinaus, dass man einfach sagt, jedes Kind soll uns gleich viel wert sein. Und daraus abgeleitet, meine Forderung, Bildung und Betreuung muss beitragsfrei sein. Vom Kindergarten an bis zur Hochschule und der Universität.
Sie hatten gerade auch noch von abgehängten Ländern gesprochen oder Länder, die sich abgehängt fühlen, Bereichen. Was würden Sie dazu zählen?
Das Gefühlte ist nie identisch mit dem Tatsächlichen. Und das Gefühlte ist gefährlicher. Also auch darüber habe ich in meiner Antrittsrede geredet. Die neuen Länder haben das in den neuen Ländern, das kann man, also die Universität Jena, der sozialwissenschaftliche Bereich, erhebt ja für uns den Thüringen-Monitor. Und in dem Thüringen-Monitor kommt ein interessantes Phänomen. Seit 20 Jahren können wir das sehen. Nämlich, dass der überwiegende Teil der Befragten sagt, mir geht es besser, und sagt gleichzeitig, aber uns geht es schlechter. Wenn aber der überwiegende Teil der Befragten sagt, mir geht es besser, wie kann es eigentlich dann im Bewusstsein der Mehrheit insgesamt schlechter gehen? Und das ist ein Paradoxum. Und da müssen wir höllisch aufpassen, weil wer über sich immer erzählt, bei mir ist alles schlecht, der lädt keine Menschen ein, hierher zu kommen. Und das größte Problem, das wir haben, ist, wir brauchen Menschen, die herkommen. Und deswegen ist alles, was wir da betrachten, zu unterscheiden, wie ist es die auf der sachlichen Ebene und wie ist es auf der gefühlten Ebene.
Und wie wollen Sie mit solchen Ängsten umgehen? Also einmal,
wir müssen sie erstmal thematisieren.
Genau, aber einmal mit den Menschen, die sich abgehängt fühlen und mit denen, die faktisch abgehängt sind.
Die Veränderungsprozesse in unserer Gesellschaft werden ja finanziell begleitet. Wir haben ja ein Milliardenpaket zum Ausstieg aus der Kohle. Da sind viele richtige Sachen drin. Also davon wird es auch in Altenburg, in der Region Altenburg, einiges an gesonderten Geldern geben, mit denen neue Wirtschaftsprojekte aufgelegt werden.
Wie ist die Arbeit im Bundesrat? Wie läuft es ab, die Gespräche? Sie haben ja gesagt, es geht relativ kollegial zu. Können Sie uns da mal ein bisschen mitnehmen?
Das sind unterschiedliche Arbeitsebenen. Der Bundesratspräsident leitet ja nur die Sitzung. Die Sitzung leiten, das läuft über die Direktorin und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich kriege also für jeden Sitzungstag für jeden einzelnen Sitzungspunkt eine Mappe, also ein Berg von Mappen. Damit gehe ich in die Sitzung rein. Das sind ja manchmal 100 Tagesordnungspunkte. Und dann kommt etwas, was wieder außen kein Mensch versteht. In der dritten oder vierten Mappe kommt dann die sogenannte grüne Liste. Das versteht niemand. Das muss man dann wissen im Ablauf. Grüne Liste heißt, dass alles, was da drunter kommt, mit einer Abstimmung abgestimmt ist, weil alles vorher schon geeint war. Das ist also der, um mal so einen Arbeitstag an dem Freitag. Freitag ist der Bundesrat, um es mal aus der Sicht eines Landespolitikers zu erklären. Donnerstagabend ist der sogenannte Kamin. Das heißt, in verschiedenen Landesvertretungen, CDU, CSU, SPD, auch Linke, Grüne, gibt es in einer der Landesvertretungen, bei denen die SPD, der CDUler oder der Linke den Hut auf hat. Also die linke Familie trifft sich in der Thüringer Landesvertretung. Donnerstagabend, gemeinsames Abendessen. Alle Landesregierungen, an denen wir beteiligt sind, plus unsere Bundespartei, plus unsere Bundestagsfraktion, plus Europaparlament. Alle die treffen sich an diesem Donnerstagabend. Und in allen anderen Landesvertretungen treffen sich die anderen. Und dann kann es sein, dass von den 100 Tagesordnungspunkten 10 dabei sind, die streitig werden könnten. Und dann fängst du an und sagst, wo könntest du Bündnispartner finden? Also stehen deine 4 Landesregierungen, an denen du beteiligt bist, stehen die? Dann hast du schon mal ein Viertel der Stimmen, also ungefähr. Und dann sagst du, okay, wen könnten wir jetzt noch dazu kriegen? Dann sagst du, gehört haben wir, eventuell Schleswig-Holstein könnte sich uns anschließen. Also ruft man Schleswig-Holstein an. Funksignale. Wer hat denn mal mit den Kollegen geredet? So geht der Donnerstagabend. Freitag früh, 8 Uhr, Frühstück in der Landesvertretung. Dort sitzt nur noch meine Landesregierung, die ja auch aus 3 Parteien besteht. Die haben am Abend vorher in 3 verschiedenen Kaminen gesessen. Beim Frühstück, beim Brötchenschmieren kommt dann, habt ihr den Punkt XYZ beredet? Und dann, jetzt beginnt die Arbeit des Bundesratspräsidenten, dann gehe ich als allererster rüber, weil ich um 9 Uhr die Probeabstimmung leite. Das heißt, es gibt vor der Bundesratssitzung eine Probestunde. Und in dieser Probestunde liegen alle 100 Themen auf dem Tisch. Und es sitzen kein Ministerpräsident, kein Minister dort. Es sitzen nur die leitenden Beamten dort aus allen Ländern, die die Vollmacht haben. Und dann wird geklärt, ob jetzt auf der Tagesordnung noch Sachen aufgenommen oder abgesetzt werden. So, und dann erst, wenn die Probeabstimmungen durch sind, dann weißt du, also der Tagesordnungspunkt, der gestern Abend noch höchst strittig war, hat sich geklärt, weil es sind genügend Stimmen zusammengekommen. Oder es ist sinnlos, du musst ihn nur noch just for show stellen, weil du weißt, du kriegst ihn gar nicht durch. Gibt's auch, das ist dann das sogenannte Schaufensterantrag.
Ein Schaufensterantrag? Just for show? Dr. Leunig, ich glaube, wir brauchen Sie nochmal. Können Sie uns das kurz erklären?
Mit Wirkung erklärt.
So gab es beispielsweise vor einigen Jahren ein quasi Bündnis von Ländern, die vom Erneuerbaren Energiengesetz besonders betroffen waren, weil auf ihrem Territorium besonders viele Windkraftanlagen stehen oder sie starke Interessen in der Solarenergie haben. Diese Länder können sich zum Beispiel zu einer Initiative zusammentun und sie erfolgreich durch den Bundesrat bringen. Allerdings brauchen sie natürlich, wie bei jedem Gesetz, dann auch die Zustimmung der Mehrheit des Bundestages. Und ob die dann zu bekommen sein wird, steht auf einem ganz anderen Blatt. Das ist aber auch manchmal gar nicht das Ziel dieser Anträge. Man möchte einfach, dass über die Initiative des Landes in den Medien berichtet wird und gegebenenfalls, wenn die Initiative zu einer des Bundesrates wird, dann auch im Bundestag nochmal gesprochen werden muss. Das sind die sogenannten Schaufensteranträge.
Mit Wirkung erklärt.
Und so erschließt sich aus dem einfachen Draufblicken, erschließt sich nicht, was im Bundesrat eigentlich wirklich passiert. Nämlich eine Riesenarbeit, die vorgelagert ist, den 3 Stunden, wenn die Ministerpräsidenten da sitzen. Und ich erinnere mich an, weiß ich nicht, Jahrzehnte Bundesratswahrnehmung. Ich kann mich nur an eine Szene erinnern, eine einzige, wo wirklich eine Regierung getrennt abgestimmt hat und das ein Skandal war, weil keine Regierung darf getrennt abstimmen. Jede Regierung, wenn meine 3 Koalitionspartner sagen, diesen Tagesordnungspunkt unterstützen wir nicht, ein einziger muss das, also von meinen 3 Partnern sagt einer, wir unterstützen das nicht, dann führt das zur Enthaltung. Dann ist Thüringen aus der Abstimmung raus.
Aber das klingt ja so, als wäre im Bundesrat die Zusammenarbeit weitaus entspannter. Gibt es dennoch auch nochmal KollegInnen, mit denen man enger zusammenarbeitet, vielleicht gerade in den neuen Bundesländern? Oder gibt es auch Antipathien?
Ja, da wo Menschen sind, menschelt es positiv wie negativ. Also was man nicht vermutet, ich habe ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu Volker Bouffier. Also als Innenminister hätte ich, glaube ich, mit dem nicht mal eine Tasse Kaffee getrunken, geschweige denn Bier. Als Ministerpräsident bin ich sehr froh, mit ihm so gut zusammenarbeiten zu können. Und da sind manchmal so Kleinigkeiten. Ich habe mit Volker Bouffier 1972 zusammen bei Karstadt gearbeitet in Gießen. Wir kennen uns. Und er war der junge Union-Chef und ich war der, der immer gegen Strauß demonstriert hat. Also wir kennen uns auch in unserer politischen Unterschiedlichkeit. Und wir machen heute immer noch Witze darüber. Sag ich, Volker, du hast immer gebrüllt bei der jungen Union zu Leuten wie mir, geh doch rüber. Und dann bin ich rübergegangen. Und jetzt bin ich der Außendienstmitarbeiter von Volker Bouffier in Thüringen. Dann kriegst du den ganzen Saal zum Lachen. So, und deswegen sage ich, ja, also wenn Menschen miteinander können, ist die Frage, ob das Parteibuch das gleiche ist, spielt gar keine Rolle. Ich könnte jetzt auch noch genügend nennen, die ein gleiches Parteibuch wie ich habe. Und mit denen würde ich auch keine Tasse Kaffee trinken. Jetzt nochmal auf die Ebene Bundesrat. Da es alles sachpolitische Vorgänge sind, ist dort wesentlich weniger Streit. Unsere Sitznachbarn sind Schleswig-Holstein. Das ist ein CDU-Ministerpräsident. Als der frisch ins Amt gekommen ist, habe ich ihn als Sitznachbarn freundlich begrüßt. Mit seinem Vorgänger hatte ich ein gutes Verhältnis, weil das war wohl eher linksorientierter Sozialdemokrat. Das war also eine eigentlich auch politisch enge Verzahnung. Jetzt kam ein CDU-Kollege. Und dann stellte sich raus, dass wir über Themen reden konnten, die ich vielleicht mit seinem Vorgänger hätte so gar nicht bereden können. Und dann gab es eine Veranstaltung, die von Thüringen aus mit ausgelöst worden ist, nämlich junge Jüdinnen und Juden und junge Muslime, also die in Deutschland leben, in Deutschland aufgewachsen sind oder bei uns jetzt studieren oder was auch immer, fahren gemeinsam nach Auschwitz. Weil für Muslime ist die Frage, was bedeutet eigentlich der Holocaust? Eine völlig andere Welt. Und diese Reise habe ich den Kollegen Günther gefragt, CDU, ob er Interesse hätte, weil es sind junge Jüdinnen und Juden aus Schleswig-Holstein und junge Muslime aus Thüringen. Und er hat sofort Ja gesagt und hat sogar noch seine Bildungsministerin mitgebracht. Und alle waren erstaunt, also es gab ein großes Erstaunen, dass der CDU-Ministerpräsident und der linke Ministerpräsident junge Juden und junge Muslime mit nach Auschwitz begleiten und wir gemeinsam dort auch einen Kranz niedergelegt haben. Und deswegen sage ich, es gibt Dinge, die sind möglich, wenn man sich gestattet, mit dem Menschen zu reden und nicht über das Parteibuch sich zu definieren. Und davon habe ich geworben in meiner Antrittsrede. Und das ist die Erfahrung, warum ich sage, das Zusammenwachsen ist nicht nur ein frommer Wunschtraum, sondern der geht. Und darin liegt viel Kraft für uns, die ich jedenfalls nutzbar machen möchte.
Und das war sie auch schon, unsere erste Folge von Mit Wirkung, dem Podcast zur Bundesratspräsidentschaft Thüringens. Wir hoffen, Ihnen hat's gefallen und wir konnten Sie neugierig machen auf die Arbeit des Bundesrats vor und hinter den Kulissen. Worum es in der nächsten Folge geht, können wir noch nicht verraten, aber bleiben Sie gespannt. Bis dahin, machen Sie es gut und bis dann.
Mit Wirkung, der Podcast zur Bundesratspräsidentschaft Thüringens.